Nach einer kleinen Pause ist True Crime endlich wieder zurück, sozusagen mit der zweiten Staffel. Und es geht heute auch direkt fulminant wieder los mit einem Keim, der nicht nur schon sehr, sehr lange die Menschheit auf Trab hält, also wir gehen da auch sogar zurück bis ins alte Ägypten, sondern der auch für den Tod verschiedener berühmter Persönlichkeiten verantwortlich ist. Und bevor wir jetzt gemeinsam in den neuen Fall einsteigen, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir mit True Crime den Deutschen Preis für Online-Kommunikation gewonnen haben. Und das können wir tatsächlich noch gar nicht so richtig glauben, weil die Konkurrenz wahnsinnig stark war. Also an dieser Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an unsere Mitnominierten, weil das waren wirklich wahnsinnig tolle Projekte, weswegen wir es noch gar nicht glauben können, dass wir den Preis bekommen haben. Also liebe Grüße an MDR Thüringen, ARD Kultur, Klassikstiftung Weimar, an die TUI-Gruppe, Barmenia Gotha und an die Funke Mediengruppe. Also Wahnsinn. Und wir fühlen uns wirklich geehrt, dass wir speziell in der Kategorie Podcast tatsächlich diesen Preis nach Magdeburg holen konnten. Und ich würde sagen, das feiern wir, indem wir das tun, was wir am besten können, nämlich weiter Fälle aufklären. Los geht's!
Der Fall.
Der 25-jährige Rohan sitzt mal wieder in einer seiner Vorlesungen. Er ist nämlich IT-Student und extra für dieses Studium nach Magdeburg gekommen. Ursprünglich kommt er nämlich aus Indien. Wie wichtig ihm dieses Studium ist, merkt man schon daran, wie weit er von seiner Heimat weggezogen ist. Umso mehr ärgert er sich, als er merkt, dass mal wieder diese seltsamen Bauchkrämpfe auftreten. Es dauert nicht lang und Rohan weiß, das hat alles keinen Zweck mehr. Er wird heute nicht mehr weiter lernen können und muss nach Hause gehen. Von ein paar Freunden lässt er sich dazu drängen, sich nochmal in einem Krankenhaus vorzustellen. Und das macht er dann auch, weil die Bauchkrämpfe wirklich kaum noch zu ertragen sind. Dort wird er dann wegen einer Bauchfellentzündung behandelt und hofft erstmal, dass alles wieder gut wird. Doch ein paar Wochen später geht's wieder los. Er sitzt in einem seiner Seminare und merkt, dass er sich vor Schmerzen kaum noch auf dem Stuhl halten kann. Und das passt ihm natürlich überhaupt nicht. Nicht nur, weil er so große Schmerzen hat, sondern weil demnächst auch Klausuren anstehen. Die Ratschläge seiner Freunde, sich doch jetzt bitte endlich nochmal im Krankenhaus vorzustellen, schlägt er deswegen erstmal in den Wind. So lange, bis es nicht mehr geht. Denn neben diesen großen Bauchschmerzen hat Rohan auch enorm viel Gewicht verloren. Er willigt also schließlich ein und kommt ins Klinikum Magdeburg.
Spurensicherung.
Und nach langer Zeit sitze ich jetzt mal hier wieder mit Dr. Thomas Reichel, Infektiologe und Oberarzt bei uns im Klinikum Magdeburg. Also Thomas, wie sah der Patient aus, als er bei euch angekommen ist?
Wir haben einen jungen Mann in der Notaufnahme gesehen, der sich vorstellt mit Bauchschmerzen. Ist sonst ein Patient, der keine weiteren Vorerkrankungen hat, hat wie gesagt so leicht erhöhte Temperaturen und hat immer wieder Bauchkrämpfe, die unabhängig sind eigentlich auch von der Nahrungsaufnahme. Hat auch so ein bisschen Gewicht verloren. Kommunikation ist ein bisschen schwierig, aber mit in Landessprache konnten wir dann einen Übersetzer finden, der mir dann halt gesagt hat, was er für Beschwerden hat.
Und was war eure erste Einschätzung, als ihr ihn untersucht habt?
Er sieht krank aus, er ist deutlich beeinträchtigt und er hat für mich den Eindruck unterhalten, dass er doch eine schwerwiegende Erkrankung hat, was über den normalen diagnostischen Maßstab hinausgeht.
Das Schwierige in dem Fall war ja, dass er nicht so richtig deutliche Symptome hatte, ne? Also jetzt auch kein richtiges Fieber.
Genau, also Fieber ist ja so ein weiter Begriff. Also ab 40 Grad sagen wir von Fieber oder 39 Grad. Er hat subfebrile Temperaturen gehabt, so 37,5. Die klassischen Infektionssymptome, wie ja auch manche Hauterscheinungen, die manche Patienten zur Ausbildung hatten, hat er ja nicht gehabt. Klassischerweise, wie gesagt, diese abdominelle Symptomatik. Und dann haben wir mit ihm auf Englisch gesprochen. Und haben dann halt auch erfahren, dass er relativ viel Gewicht verloren hat.
Aber man hat trotzdem in der Notaufnahme schnell erkannt, dass das eine Infektion ist?
Also die Kollegen in der Notaufnahme, die haben dann schon einen Blick dafür und was alles in diese Richtung geht, unbekannte Infektionserkrankung, Migrationshintergrund, Reisetätigkeit, Fieber, da kommen wir dann relativ schnell ins Spiel.
Nach der Anamnese wird Rohan erstmal körperlich untersucht. Das heißt, man untersucht seine Lymphknoten, sind die vergrößert? Man tastet natürlich den Bauch ab, da er ja solche Bauchschmerzen hat, hört den Bauch ab. Man prüft das Herz, die Lunge, schaut in den Rachen, in den Mundbereich rein. Und die Mediziner finden erstmal nichts.
Da war eigentlich alles soweit unauffällig, außer dieser Druckschmerz im Bereich des rechten Untermittelbauchs.
Ach, da wird man ja als Laie erstmal denken, ah klar, Blinddarmentzündung, ne? Also das hat man ja so gelernt.
Korrekt, korrekt. Das hätte ja auch gepasst. Ein bisschen Fieber und Bauchschmerzen und diese Symptomatik könnte auch in Richtung Appendizitis gehen.
Aber da ihr ja keine Laien seid, sondern es genau wissen wollt, geht es ja dann erstmal für Rohan in die Sonographie.
Das kann man relativ zügig auch in der Notaufnahme machen. Der Vorteil der Sonographie ist halt, dass sie ubiquitär, also überall verfügbar ist, dass sie keine Strahlenbelastung hat und in Händen eines geübten Arztes kann man da schon viele Verdachtsdiagnosen, sag ich mal so, stellen. Und er hat halt eine abgekapselte Flüssigkeitsansammlung im rechten Bauchraum gehabt.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob alle Zuhörer genau wissen, was eine Sonographie ist. Kannst du das mal kurz nochmal erklären?
Sonographie ist ein Verfahren, was genutzt wird, um Strukturen des Körpers darzustellen. Da geben wir eigentlich genauso vor wie die Fledermaus, die ihre Opfer ortet mit Echolot. Also wir strahlen bestimmte Schallwellen aus von einer bestimmten Wellenlänge und die werden dann reflektiert von dem Gewebe des Körpers und die Differenz des auszuschallenden Schalls und des reflektierenden Schalls ergibt uns letztendlich dann eine Aussage über die Struktur, die da vorliegt. Also ähnlich wie die Fledermäuse ihre Nahrung orten.
Womit wir dann wieder bei den Fledermäusen sind, da hatten wir auch einen ganz spannenden Fall zum Thema Tollwut.
Ja genau, es gab ja auch unseren Fledermausfall.
Und bei dieser Sonographie wurde eben sehr viel Bauchwasser gefunden bei Rohan. Bauchwasser ist gar nicht so ungewöhnlich bei Magen-Darm-Erkrankungen. Zustande kommt das, indem die Durchlässigkeit von Blutgefäßen leicht erhöht ist bei Infektionen. Dadurch fließt dann das Wasser aus den Gefäßen in den Bauchraum. Das kann auch bei Tumorerkrankungen auftreten, auch bei Leberzirrhose, aber eben auch bei Infektionen. Und was habt ihr dann mit diesem Befund angestellt?
Was wir machen, wir suchen uns mit dem Ultraschallgerät eine geeignete Stelle, wo man relativ gefahrlos die Bauchwand punktieren kann. Wir setzen eine kleine Lokalanästhesie, also ähnlich wie beim Zahnarzt, wenn der Zahn betäubt wird. Und dann gehen wir mit einer kleinen Nadel durch die Bauchwand und ziehen Flüssigkeit aus der Bauchhöhle ab, die wir dann weiter analysieren. Da hat man klassischerweise diese Trias aus Mikrobiologie. Also wir schauen letztendlich, ob Zellen oder Infektionszellen darin sind. Dann schaut man klassischerweise auch laborchemisch nach, wie hoch der Eiweißgehalt ist oder ob auch zum Beispiel Zucker nachgewiesen wird, also Glukose. Gerade im Rahmen der Bakterieninfektion ist es halt so, dass Bakterien Zucker verbrauchen. Da wäre entsprechend eine Zuckerwertveränderung, sag ich mal, nachzuweisen. Und das Wichtigste auch, wir schicken diese Zellen, die wir gewinnen, auch in die Pathologie, um einfach zu gucken, dass auch kein bösartiger Tumor da drin steckt.
Dann wird Rohan aber wieder nervös. Denn obwohl er merkt, dass da irgendwas mit ihm ja offensichtlich nicht stimmt, muss er dringend zurück in die Uni. Er will unbedingt an den nächsten Klausuren auch teilnehmen. Die Ärzte schauen ihn sich nochmal genau an und sagen ihm, dass er, während sie auf die Testergebnisse warten, ruhig nochmal nach Hause gehen kann. Aber wenn seine Symptome schlimmer werden, soll er unbedingt zurückkommen. Für die Schmerzen kriegt er auch ein Schmerzmittel mit. Weil Rohan aber unbedingt einen klaren Kopf haben will, nimmt er das Schmerzmittel nicht ein. Das ist ja irgendwie schon krass, oder? Oder so ein bisschen verwunderlich, wenn man sich vorstellt, er hat so enorme Schmerzen gehabt, dass er in die Notaufnahme gekommen ist. Und dann möchte er aber unbedingt wieder nach Hause, obwohl die Schmerzen noch da sind, also obwohl die Ursache noch gar nicht gefunden wurde, oder?
Ja, das ist meistens so, wenn die dann einmal Arzt gesehen haben und dann auch ein bisschen Diagnostik bekommen haben, dann sind die erstmal beruhigt und wissen, dass was gemacht wird und dann haben sie einen primären Ansprechpartner, weißt du?
Ach, das ist dann vielmehr die Panik, die dann vorher hatten, die dann so abflaut.
Ich denke schon. Diese Unsicherheit, Panik, was kann es sein? Und wenn wir dann auch sagen, du kannst eigentlich schon gehen, dann ist es schon erstmal.
Okay, aber ich meine, er hat immerhin auf euch gehört und als es schlimmer wurde, ist er ja dann zurückgekommen.
Genau, also es hat gar nicht lange gedauert, ungefähr 1-2 Tage später, gleiche Symptomatik, Bauchschmerzen, Übelkeit. Und mittlerweile haben wir ja auch schon die ersten Befunde gehabt aus dem Bauchwasser und da sah man auch eine Infektion. Also man hat Zellen gesehen, die für eine Infektion sprechen mit erhöhtem Entzündungsgehalt und man kam nicht drum rum, um dann vor Ort nachzuschauen und dann kommen die Chirurgen ins Spiel, sprich wir müssen in den Bauch hineinschauen. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo man einfach auch eine Schnittbildgebung machen muss. Also sprich, wir gucken uns mittels CT den Bauch an und das haben wir auch gemacht. Man hat halt gesehen, dass da im Bereich des Unterbauchs so eine Verwachsung, eine ganz diffuse, verwachsene Struktur vorliegt. Auch dieser abgekapselte Flüssigkeitsverhalt, den man im Sonographie gesehen hat, der war auch noch zu sehen. Und wir konnten uns eigentlich gar nicht viel darunter vorstellen, ob es jetzt Infektion ist, ob es ein Tumor ist, ob es vielleicht auch eine Darmverengung ist. Also wir haben dann mit den Chirurgen die Notwendigkeit einer Bauchspiegelung besprochen. Also sprich, man guckt oder man schaut über ein kleines Laparoskop, also ein kleines schlitzförmiges Instrument oder mehrere schlitzförmige Instrumente in den Bauch rein. Und dann haben wir Strukturen gesehen, unter anderem das Omentum majus, das große Netz. Das ist eigentlich eine Sicherheitsstruktur, die die Bauchorgane, sage ich mal so, bindegewebig überdeckt und auch die in einer gewissen Form hält und auch einen gewissen Schutz bietet. Und das war halt auch entzündlich verändert. Und auch die Darmschlingen im Unterbauch waren verändert, dergestalt, dass man so weißliche Stippchen gesehen hat. Weißliche Stippchen, die eigentlich da nicht hingehören.
Da haben dann die Mediziner Gewebe entnommen, das in die Pathologie geschickt und in die Mikrobiologie.
Der Täter.
Wir haben dann nochmal die Befunde verglichen mit der Literatur und für uns sah das sehr, sehr wahrscheinlich aus wie eine Darmtuberkulose. Ja, und wir haben dann auch den Kollegen gesagt, die Proben, die dann entnommen wurden, sollten auf jeden Fall in die Mikrobiologie und in die weitere Untersuchung kommen mit der Fragestellung nach Mycobacterium tuberculosis.
Ah, also ihr habt direkt angewiesen, dass auf jeden Fall auf Tuberkulose auch geprüft werden sollte.
Genau, also in den Standarduntersuchungen ist das nicht mit drin, gerade weil die Darmtuberkulose doch relativ selten ist. Und dann haben wir das aber veranlasst.
Wie kommt es denn, dass das in dem anderen Krankenhaus gar nicht erkannt wurde, wo er vorher war?
Also die Darmtuberkulose ist extrem selten. Ja. Die Tuberkulose als Erkrankung betrifft vorwiegend den Respirationstrakt, also die Lunge, weil ja das Bakterium vorwiegend, oder nicht vorwiegend, weil das über Aerosole übertragen wird, über die Luft. Und wird dann eingeatmet und manifestiert sich in der Lunge. Aber es kann natürlich sein, durch bestimmte Veränderungen oder auch bestimmte Ausgangslage des Patienten jedes Organ eigentlich betroffen sein kann. Das kann zum Beispiel auch das zentrale Nervensystem betreffen. Die Muskulatur kann betroffen sein, das Skelettgewebe, also die Wirbelsäule kann betroffen sein oder halt auch der Darm. Also sprich, diese Bakterien haben sich da im Darm abgesiedelt und haben klassischerweise diese Knötchen gemacht.
Also das ist ja dann auch recht dramatisch, wenn sowas nicht erkannt wird, ne? Also was passiert denn, wenn das tatsächlich gar nicht erkannt worden wäre?
Das große Problem ist, dass die Tuberkulose, ja auch benannt Schwindsucht, früher oder später zur völligen Auszehrung des Körpers führt. Also die Immunregulation wird beeinflusst. Es bilden sich Sekundärinfektionen, also sprich der Körper kann mit dem Bakterium, was jetzt in ihm ist, Zweiterkrankungen kriegen, die sozusagen ihm dann vor dem Tod früher oder später nicht bewahren. Und gerade in dem Bereich der Darmtuberkulose kommt es dann zu Verwachsungen, zum Darmverschluss, teilweise auch zu Durchblutungsstörungen, dass der Patient ein akutes Abdomen entwickelt, also sprich eine akute Baucherkrankung, die dann auch zum Tode führt.
Okay, aber wie immer habt ihr es ja zum Glück rausgefunden. Wie sieht dann die Behandlung aus, wenn man Tuberkulose hat?
Diagnostik war eindeutig. Wir haben von dem Labor die PCR, also die Analyse, mikrobiologische Analyse erhalten, dass das Bakterium nachgewiesen ist. Wir haben auch gleich mitgefragt, ob Resistenzen, also bestimmte Situationen vorliegen, dass die Medikamente, die wir jetzt diesem Patienten geben, nicht wirken. Und wir haben auch eine sogenannte Kultur angelegt, also der entsprechende Nachweis von Mycobacterium tuberculosis wird über eine langwierige Diagnostik, die einige Wochen dauert, bestätigt. Aber Gott sei Dank konnte schon in der PCR der Nachweis erzielt werden und klassischerweise leitet sich dann eine antibiotische Therapie ein.
Tuberkulose ist ja eine Krankheit, die einem auch immer wieder zum Beispiel in der Filmwelt begegnet. Also da hat ja jeder irgendwie schon mal von gehört. Und eigentlich klingt es ja immer sehr dramatisch, also nach furchtbar ansteckend und dass Patienten eigentlich isoliert werden müssen. Wie sieht das denn in Rohans Fall aus?
Genau. Das Gute an dem Fall ist, dass er nicht infektiös ist. Also die Darmtuberkulose ist jetzt nicht so vergesellschaftet, dass man den Patienten lange isolieren muss. Das wäre der Unterschied zur Lungentuberkulose, weil einfach die Bakterien ausgeatmet werden. Ja? Also wenn die Tuberkulose Anschluss an das Lungengefäßsystem hat und man atmet dann diese Bakterien aus, dann müsste man den Patienten auch isolieren über einen längeren Zeitraum. Das mussten wir bei ihm nicht. Aber in der Tat ist es so, dass die Therapie beginnt mit 4 Medikamenten über einen Zeitraum von 2 Monaten, die dann reduziert werden auf 2 Medikamente über einen Zeitraum von 4 Monaten. Also insgesamt hat man einen 6-monatigen Behandlungszeitraum mit 4 Medikamenten und die Tabletten sind teilweise auch doppelt verordnet. Also der Patient muss am Tag ungefähr so 8 bis 10 Tabletten schlucken.
8 bis 10 Tabletten pro Tag. Das hat aber eventuell auch so ein paar Nebenwirkungen, oder?
Korrekt. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, hier um auf die ganze Nebenwirkung der Tuberkulostatika einzugehen. Aber ganz wichtig ist, man muss schauen, wie sind die Leberwerte. Klassischerweise werden die Leberwerte verändert unter der Therapie. Man hat eine gewisse Toxizität im Bereich der Augen. Also das eine Medikament, was sich da Ethambutol nennt, das macht Veränderungen im Augenhintergrund. Und da muss man auch schauen, die Patienten sind lichtempfindlicher, die werden geblendet. Es kommt letztendlich eine Kombination der Medikamente auch zu Störungen im zentralvenösen Bereich, sprich die Patienten haben eine erhöhte Krampfschwelle, die können zu Depressionen neigen, also ein sehr, sehr großes Nebenwirkungsspektrum.
Okay, aber dann ist es ja auch gut, dass man den lange in der Nachbetreuung hat, dass man ihn immer mal wieder beobachten kann.
Wir haben jetzt angefangen, mit ihm stationär zu behandeln für 3 Wochen erstmal. Das hat er auch ganz gut mitgemacht. Und dann sehen wir ihn im 2-wöchigen Abstand bei uns in der Ambulanz. Man muss dazu sagen, wichtig ist die Compliance des Patienten, dass die Medikamente wirklich eingenommen werden. Weil nur so hat man die Möglichkeit, die Tuberkulose zu beseitigen. Und das muss man dem Patienten auch immer wieder sagen. Ja, er muss über einen längeren Zeitraum gewisse Bereiche zeigen, sich behandeln zu lassen. Das Gesundheitsamt wurde natürlich auch mit involviert und die Einrichtung, wo er dann oder das Wohnheim, wo er sich dann befindet, wurde natürlich auch in gewisser Weise mit befundet. Also man muss die Grenzen oder die Hürden für eine adäquate Therapie sind bei Tuberkulose schwierig.
Okay, gehen wir nochmal ganz, ganz kurz zurück zum Infektionszeitpunkt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man Tuberkulose im Darm hat? Also ich gehe davon aus, dass man das trotzdem wie bei jeder anderen Form von Tuberkulose erstmal einatmet, den Erreger, und dass sich das dann wahrscheinlich von der Lunge aus ausbreitet in die Organe, richtig?
Genau, so muss man sagen. Also der primäre Infektionsweg ist immer die Lunge. Das Mycobacterium tuberculosis ist ein Bakterium, was über Aerosole übertragen wird. Die Infektionszeit oder die Infektiosität ist eigentlich gar nicht so hoch. Also man muss relativ viel von dem Bakterium einatmen und relativ lange auch mit dem Individuum in Kontakt stehen, was infiziert ist. Deswegen ist es auch bei vielen Patienten so, dass die Erkrankung gar nicht ausbricht, weil der Antigenkontakt oder der Kontakt zu dem Bakterium gar nicht so lang war. Aber wie du schon sagst, ist es so, das Bakterium kommt in die Lunge, siedelt sich da aus irgendwelchen Gründen nicht an und geht dann in den Blutkreislauf. Ja, hat dann die Möglichkeit, in das zentrale Nervensystem zu gehen, in die Wirbelsäule. Aber in dem Fall war es halt der Darm, der ihm dann dem Bakterien so gefallen hat.
Fall gelöst.
Jetzt habe ich mal wieder als Laie noch eine Frage. Und zwar habe ich gelesen bei der Recherche für diese Folge, dass tatsächlich ein Drittel der Menschheit im Grunde infiziert ist von diesem Erreger. Kannst du da was zu erzählen?
Ist korrekt, genau. Also es ist halt so, dass, wie ich schon sagte, eine hohe Antigenmenge vorhanden sein muss und eine relativ lange Expositionszeit, um zu erkranken. Das ist natürlich bei uns in der westlichen Welt nicht ganz so ausgeprägt, aber es ist weithin nicht mehr so, dass die Erkrankung nur in den Entwicklungsländern endemisch ist. Ja, also es gibt Neuerkrankungsrate von sehr hohen Zahlen, die letztendlich auch dazu führt, dass auch die Kindersterblichkeit auch sehr hoch ist. Also alle 38 Sekunden, muss man sich vorstellen, stirbt in der dritten Welt ein Kind an Tuberkulose. Das sollte uns zu denken geben und das ist natürlich jetzt auch ein Problem aufgrund der Reisetätigkeit oder auch aufgrund der geopolitischen Krisen, die jetzt bei uns stattfinden, dass auch die Erkrankung bei uns gelandet ist. Also in der Tat ist es so, auch wenn der Erreger, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, genau, nicht jede Tuberkulose führt zum Ausbruch. Auch wenn der Erreger im Körper ist, kann es sein, und das ist gar nicht so selten, dass die Erkrankung nicht ausbricht. Man spricht dann von einer Tuberkulose-Infektion, nicht von einer aktiven Tuberkulose, weil einfach die Abwehrzellen das Geschehen, das Erregungsgeschehen im Schach halten. Ja, aber trotzdem müsste man auch so einen Patienten gegebenenfalls therapieren oder auf jeden Fall therapieren. Also nicht jede Tuberkulose führt zum Ausbruch.
Und jetzt hattest du ja noch einen Wunsch, nämlich, dass wir wieder über Geschichte sprechen. Und es ist ja auch wahnsinnig spannend, ne? wenn man sich die ganzen Artikel durchliest zu Infektionskrankheiten im Laufe der Zeit, wie sie früher behandelt worden sind. Wir haben ja hier schon diverse Male zum Beispiel über Quecksilber gesprochen und welchen großen Durchbruch unter anderem das Penicillin gebracht hat in den 40er Jahren. Und bei Tuberkulose hat man ja sehr schnell auch so Romane vor Augen, also ältere Romane, wo dann die Damen Schwindsucht haben und dann sehr zerbrechlich, ohnmächtig werden. Also es ist ja durchaus eine Krankheit, die, wie gesagt, schon lange sehr präsent ist. Und es wird ja unter anderem auch der weiße Tod genannt. Liegt es unter anderem an diesen weißen Knötchen, die du vorhin beschrieben hast?
Ja, ich denke auch einfach aufgrund des ausgemergelten Zustandes des Patienten. Ja, die Patienten sind blass, die sind abgeschlagen, die sind eingefallen. Ja. Und das ist, denke ich, auch noch der Ausdruck dessen. Und wie du schon sagst, die Historie interessiert mich auch allgemein bei Infektionserkrankungen. Und man muss natürlich sagen, die Erkrankung ist schon sehr, sehr alt. Ja. Also schon in den ägyptischen Mumien konnte man das nachweisen. Dann kam ja die Antibiotika-Ära irgendwann mal und der Robert Koch 1882 hat ja das Tuberkelbakterium identifiziert und da hat sich dann auch langsam die Therapie dann entwickelt. Und man muss natürlich sagen, dass auch viele bekannte Persönlichkeiten an Tuberkulose verstorben sind. Ja? Also ich möchte jetzt nur zum Beispiel erwähnen den Franz Kafka oder auch Simon Bolivar, dieser südamerikanische Freiheitskämpfer. Also es waren nicht nur diejenigen, die in der Dritten Welt gelebt haben, sondern auch letztendlich Europa. Ja? Und auch Frédéric Chopin ist daran verstorben. Also es ist eine Erkrankung gewesen, die schon immer präsent war in der Menschheit und jetzt leider Gottes auch wieder mehr zu uns kommt.
Du hast ja, bevor wir auf Aufnahme gedrückt hatten, eben schon darüber gesprochen, welche berühmten Persönlichkeiten alle daran gestorben sind. Also auch Friedrich Schiller unter anderem, meintest du. Und da ist mir sofort wieder dieses grandiose Gedicht von Goethe eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt, bei Betrachtung von Schillers Schädel. Und da hat, also die beiden waren ja auch sehr gut befreundet, beziehungsweise haben ja in der Weimarer Klassik auch verschiedene Sachen zusammen gemacht. Und nachdem Schiller gestorben war, hatte Goethe tatsächlich den Schädel seines Freundes zu Hause und hat den betrachtet und daraufhin dieses Gedicht wohl geschrieben.
Das habe ich nicht gewusst. Ist ja interessant.
Und das zeigt ja auch einfach, dass wir vor einiger Zeit einfach eine ganz andere Form von Körperlichkeit hatten und auch von, also damit mit dem Tod umzugehen. Aber Tuberkulose galt ja auch lange als gar nicht so gut behandelbar, ne?
Also das Problem ist halt, dass die Medikamente schon relativ lange bekannt sind. Auch die Therapie ist relativ lange bekannt. Großes Problem war die Abbruchrate von Patienten unter der Therapie, weil die einfach dann gesagt haben, wir nehmen das nicht mehr ein oder sind halt auch vom Habitus eher so, dass sie nicht gerne Medikamente einnehmen. Also die Erkrankung kann schon sehr lange sehr gut behandelt werden, aber sie muss halt auch entsprechend lange behandelt werden und dann auch nachkontrolliert werden. Und da lag das große Problem und man hat jetzt halt auch, oder die Forschung ist gerade in dem Weg unterwegs, dass man Medikamente entwickelt, die halt kürzer gegeben werden. Ja, die kürzer gegeben werden, die dann auch selektiver auf die Immunprozesse, die Mycobacterium-Tuberkulose auslöst, eingreift. Und das Ziel ist halt, dass man die Medikation so anpasst, dass weniger und kürzere Schemata gegeben werden sollen.
Ja gut, was lernen wir daraus mal wieder? Im Zweifelsfall bitte einfach auf den Arzt hören.
Im Zweifelsfall auf den Arzt hören.